Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Sebastian Moritz einen schönen guten Tag. Haben Kaufhäuser noch eine Zukunft? In Berlin schließt heute die einzige deutsche Filiale der französischen Luxuskette Galerie Lafayette. Gleichzeitig endet heute das dritte Insolvenzverfahren bei Galeria Karstadt Kaufhof. Ab morgen steht die größte deutsche Warenhauskette dann wieder auf eigenen Beinen. Doch wie nachhaltig ist diese Rettung? Gleich Thema in dieser Sendung. Außerdem, die Zahl der Arbeitslosen ist stärker gestiegen als im Sommer üblich und wie in Deutschland zieht auch die Inflation in der Eurozone wieder leicht an. Wir starten aber mit einem Blick auf die Chipindustrie. Egal ob in Smartphones, Haushaltsgeräten oder Industrierobotern, ohne Computerchips geht kaum noch etwas. Nun will der US-Konzern Intel einem Medienbericht zufolge tausende Stellen streichen. Umfangreiche Sparpläne sind bereits seit mehr als einem Jahr bekannt. Über die Hintergründe und Herausforderungen der Branche kann ich jetzt sprechen mit meinem Kollegen Klaus-Rainer Jackisch live an der Frankfurter Börse. Herr Jackisch, welche Wellen schlägt diese Meldung zu den Sparplänen von Intel bei Ihnen in Frankfurt?
Das schlägt schon große Wellen hier, denn wir haben ja in den vergangenen Monaten hier an der Börse doch sehen können, dass es eine große Euphorie im Hightech-Sektor gab. Die Aktienkurse sind ja geradezu nach oben geschraubt, dass man manchmal den Atem nicht mehr gestockt hat. Und jetzt sieht man eben, dass die Zahlen und Daten vieler Hightech-Werte eben nicht das so liefern, was erwartet worden ist. Vergangene Woche etwa Alphabet oder auch Tesla. Und nun eben bei Intel diese Meldung, dass dort offenbar doch im großen Rahmen Stellen gestrichen werden sollen. Ich habe vor der Sendung mit Daniel Kröger gesprochen. Er ist Analyst bei der Investmentgesellschaft Erke und Lübberstedt und er ist dort zuständig für den Bereich Hightech und auch für künstliche Intelligenz, die man ja im Englischen mit AI abkürzt. Und ich habe ihn gefragt, wie dieser Hype und insgesamt diese starken Steigerungen, die wir bei den Kursen gesehen haben, denn jetzt mit diesen schlechten Nachrichten von Intel, wie das alles zusammenpasst.
Ich glaube, man muss die Branche zweigeteilt sehen. Zum einen hat man nach wie vor die große Fantasie im Bereich AI. Das treibt den Markt natürlich im Chip-Bereich. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Konsumenten eigentlich eher, einen Igel in der Tasche haben. Denn niemand möchte mehr sich so richtig ein Smartphone kaufen. Niemand kauft sich aktuell vielleicht zu den hohen Preisen ein Auto. Sie hatten ja auch gerade mit Tesla angesprochen. Was natürlich dazu führt, dass dieses Tal der Tränen wir noch nicht durchschritten haben, wo wir dachten, das sei eigentlich schon letztes Quartal passiert. Und ich glaube, das führt natürlich wahrscheinlich auch dazu, dass Intel sagt, Mensch, wenn das hier noch ein bisschen länger anhält, dann müssen wir weiter Kosten sparen, die ohnehin sehr stark gebeutelt sind und auch eben sehr viel investieren müssen.
Nun war Intel ja immer sehr stark in diesem Konsumentenbereich. Hat man vielleicht diesen anderen Bereich, wo es um die KI geht, nicht schnell genug erkannt?
Ich gehe ganz stark davon aus. Ich meine, man muss einerseits natürlich sagen, Intel stand oder steht mit dem Rücken zur Wand, gerade im Bereich von Computerchips, die sehr stromsparend sind, die im Mobilfunkbereich reinkommen. Diesen Trend haben sie so ein bisschen verpasst. Da investiert man jetzt sehr viel und das auch sehr aggressiv. Das kostet natürlich sehr viel. Und wenn man dann noch sieht, dass dann der Konsument weniger kauft, klar, dann ist das vielleicht auch ein Grund, wo Intel sagt, an der einen oder anderen Stelle kann ich sicherlich Kosten einsparen.
Nun stellt man sich als Laie ja immer vor, dass es nicht so schwierig sein kann, Chips einfach anders zu produzieren, dass sie eben auch diesen anderen Teil des Marktes bedienen, also insbesondere die starke Nachfrage nach Chips für künstliche Intelligenz. Und wenn man sich den großen Konkurrenten AMD anschaut, da scheint das ja wohl auch zum Teil zu gelingen. Jedenfalls sind da die Zahlen ganz gut, die bekannt geworden sind. Aber so einfach ist das offenbar nicht, oder?
Nein, so einfach ist das nicht. Es klingt immer so einfach, man kauft sich ein paar Maschinen und könnte dann das herstellen. Aber das ist ja ein sehr feiner und filigraner Prozess. Da müssen Sie mehrere Maschinen ineinander greifen. Das ist ja eine Art Werkstraße und es fängt ja schon ganz vorne an. Sie benötigen ja eine Art Software, mit dem Sie erstmal eine Art Schaltpläne erstellen. Diese Schaltpläne müssen natürlich dann umgewandelt werden und abgebildet werden auf den einzelnen Maschinen. Sie brauchen Reinräume und Sie können sich vorstellen, es kostet sehr viel und wenn dort ein Fehler passieren sollte, dann kann dieser Fehler direkt Millionen kosten. AMD hat es richtig gemacht, weil sie sich auch sehr frühzeitig auf dieses Pferd gesetzt haben und sich natürlich auch da durchgesetzt haben. Früher war immer AMD der Mitbewerber von Intel, aber man hat es nur ein bisschen belächelt und jetzt hat sich das ganze Spiel natürlich, wie Sie es auch gerade erwähnten, umgedreht.
Das heißt, man muss aus der gesamten Situation schließen, dass die Euphorie rund um KI-Entwicklung also vermutlich dadurch eigentlich nicht beeinträchtigt wird, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe.
Aktuell nicht. Langfristig glaube ich, dass AI ein sehr wichtiges Thema sein wird, die Rechenleistung weiter steigen wird und natürlich wir auf diesem Pfad dann auch wunderbare Produkte sehen werden, die natürlich ja nicht nur helfen, Kosten einzusparen, sondern vielleicht auch wirklich da mal in der Zukunft entsprechend Werte kreieren.
Und wie sehen Sie vor diesem Hintergrund die weitere Entwicklung der Kurse von Aktien in dieser Branche?
Also ich glaube schon, dass wir jetzt noch diese Delle haben, aber die in 25 sicherlich dann auch wieder hier überwunden ist. Aber man muss eins mit im Hinterkopf behalten. Es riecht so ein bisschen in der Zukunft danach, dass wir eine Überkapazität aufbauen. Und dann kann es natürlich wieder ein Tal der Tränen sein. Aber das zeichnet diesen Markt aus. Es ist halt irgendwie sehr zyklisch und ja, damit muss man entsprechend leben.
Soweit die Einschätzung von Daniel Kröger. Er ist Analyst bei der Investmentgesellschaft Erke und Lübberstedt.
Ja, vielen Dank auch aus Köln für diese Einschätzungen. Es gab in der vergangenen Nacht ja auch Quartalszahlen von Microsoft. Sie sind schwächer ausgefallen, als manche erwartet hatten. Vor allem das Cloud-Geschäft hat enttäuscht. Wie schlägt sich der Tech-Sektor denn heute insgesamt?
Ja, sehr gemischt. Microsoft, der wird ja auch hier gehandelt. Hier gibt es tatsächlich deutliche Abschläge von 3,5%, auch Alphabet zeitweise. Aber insgesamt bei den deutschen Werten zeigt sich das, was wir gerade im Gespräch gehört haben. Die Unternehmen wie zum Beispiel Infineon oder Elmos, Semiconductor, die legen heute deutlich zu, weil sie eben tatsächlich sehr stark in die Zukunftsbereiche investieren. Andere, die das nicht so machen, wie zum Beispiel Siltronic, die verbuchen ein leichtes Minus.
Die Inflation bei uns in Deutschland, die ist zuletzt wieder gestiegen. Das geht aus den vorläufigen Zahlen hervor, die das Statistische Bundesamt gestern veröffentlicht hat. Heute gab es nun neue Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise in der Eurozone. Aus Brüssel berichtet Jakob Mayer.
Im ablaufenden Monat sind die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 2,6% gestiegen. Damit zieht die Inflation laut der ersten Schätzung des Statistikamtes Eurostat wieder leicht an. Im Juli lag sie bei 2,5%. Der Preisanstieg für Dienstleistungen ist unverändert hoch. Er liegt im Juli bei 4%, nach 4,1% im Juni. Danach folgen Nahrungs- und Genussmittel. Energie ist wieder teurer geworden. Die Preise stiegen von 0,2% im Juni auf jetzt 1,3%. Von den 20 Ländern der Eurozone ist die Inflation in Belgien am höchsten mit 5,5%. Besonders niedrig ist sie in Finnland und den baltischen Staaten. Deutschland liegt mit 2,6% genau im Durchschnitt. Die Europäische Zentralbank peilt eine Inflationsrate von 2% an. Die EZB hat Anfang Juni erstmals seit 2019 die Zinsen wieder gesenkt, nachdem die Inflationsrate zwischenzeitlich über 10% gelegen hatte. Seitdem ist sie stetig gesunken. Der Rückgang geriet allerdings im Frühjahr vorübergehend ins Stocken.
Zurück in den Frankfurter Börsensaal. Herr Jakisch, wie reagiert der Markt heute auf diese Zahlen zur Inflation in der Eurozone?
Ja, ein bisschen überraschend, denn man nimmt das gar nicht so sehr zur Kenntnis. Ist das jetzt eine Situation, die die EZB erst so richtig ins Dilemma bringt? Denn was nun im September passiert, da weiß man ja im Moment nun überhaupt nicht, ob nun weiter gesenkt wird oder ob man da eher wieder stabile Zinsen weiter voranbringt. Der deutsche Aktienindex jedenfalls, der ist im Plus, steht im Moment bei genau 18.431 Punkten. Das sind rund 80 mehr als gestern. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass die US-Notenbank ja heute Abend auch tagt. Und dort geht man davon aus, dass es Signale für eine Zinssenkung in den USA im September geben könnte. Ja, und das treibt den Markt im Moment an.
Schauen wir auf die Einzelwerte. Heute früh gab es Quartalszahlen von der Lufthansa. Die sind nicht gut ausgefallen. Was ist bei der Lufthansa das Problem?
Das Problem ist im Grunde die Kernmarke Lufthansa. Dort fällt dem Management jetzt die neue Strategie auf die Füße, dass man den Service und die Qualität so dramatisch heruntergeschraubt hat. Und da sagen eben viele Kunden, dann brauche ich die Lufthansa auch nicht mehr buchen zu den hohen Preisen. Dann kann ich gleich eine Billig-Airline eben buchen. Und genau das passiert. Die Zahlen sehen gar nicht gut aus. Der Nettogewinn, der hat sich quasi halbiert. Und die Aktie geht wieder auf Tauchstation mit über 1%.
Starke Zahlen hingegen beim Medizinkonzern und Krankenhausbetreiber Fresenius. Was steckt dahinter?
Das liegt vor allen Dingen am Gesundheitssektor in dem Krankenhaussektor. Fresenius betreibt ja auch die Helios-Kette und die läuft tatsächlich sehr gut. Auch im Ausland, insbesondere in Spanien, hat Fresenius sehr viel Geld verdient und dementsprechend ist die Aktie heute stark gefragt mit einem Plus von rund 3% im Moment.
Und dann lassen Sie uns zum Schluss noch auf Eurokurs, Umlaufrendite und Goldpreis blicken.
Ja, der Euro, der ist etwas stärker als gestern bei $1,0837. Die Umlaufrendite weiter gesunken auf jetzt 2,33%. Das heißt, die Kurse überwiegend gestiegen. Und der Goldpreis, der legt weiter zu. Die Feinunze aktuell bei $2,419,46. Rund $9 mehr als gestern.
Vielen Dank nach Frankfurt, Klaus-Rainer Jakisch. Dass die Zahl der Arbeitslosen im Sommer steigt, ist nicht ungewöhnlich. Manche Betriebe besetzen offene Stellen erst nach den Sommerferien und neue Ausbildungsverträge beginnen erst im Herbst. Doch heute veröffentlichte Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zeigen, in diesem Jahr steigt die Arbeitslosenquote stärker als im Sommer üblich. Wolfram Welzer mit den Hintergründen.
Der Trend am deutschen Arbeitsmarkt ist auch im Sommer unverändert negativ. War es von März bis Mai die äußerst schwache Frühjahrsbelebung, die die Arbeitslosigkeit nur geringfügig sinken ließ, so ist es seit Juni schon eine Sommerflaute, die mehr Arbeitslosigkeit bringt, als zu erwarten wäre, so Daniel Terzenbach, Vorstand der Bundesagentur für Arbeit.
Zu Beginn der Sommerpause sind Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung stärker gestiegen als üblich. Und die Beschäftigung wächst nur noch wenig und die Unternehmen melden weiterhin nur Verhalten neuer Arbeitsstellen. In dieser Dimension ist dies nicht üblich.
Sodass die Zahl der Arbeitslosen im Juli auf 2,8 Millionen gestiegen ist. Das sind rund 80.000 mehr als vor einem Monat, fast 200.000 mehr als vor einem Jahr. Und diejenigen, die neu arbeitslos geworden sind, sind nicht überwiegend Bürgergeldempfänger, sondern Menschen, die Arbeitslosengeld 1 beziehen. Das heißt, sie sind keine Langzeitarbeitslosen, sondern kamen meist aus einem Beschäftigungsverhältnis.
Das verdeutlicht, wie sehr der Arbeitsmarkt unter der wirtschaftlichen Schwächephase leidet. Im Mai, das sind die aktuellsten Daten, die wir zur Verfügung haben, waren rund 34,907 Millionen Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Gegenüber dem Vorjahr ist das immer noch ein Plus um 179.000, wobei es ausschließlich Teilzeitzuwachs ist. Der Anteil von Vollzeitbeschäftigten hat sogar leicht abgenommen.
Das war ja noch bis ins Frühjahr hinein der Trost gewesen, dass nicht nur die Arbeitslosigkeit stieg, sondern auch die Beschäftigung, sodass der deutsche Arbeitsmarkt noch immer als robust galt. Davon spricht BA-Vorstand Terzenbach jetzt nicht mehr.
In nahezu allen Branchen war die Zahl der gemeldeten Stellen niedriger als ein Jahr zuvor. Die Entwicklung am Arbeitsmarkt blieb somit weiter ungünstig. Auch kurzfristig zeichnet sich keine Trendwende ab. Und wir müssen summieren, weder die statistischen Frühindikatoren am Arbeitsmarkt noch Befragungsergebnisse lassen aktuell eine Aufhellung erkennen.
Ein Erreichen der Marke von 3 Millionen Arbeitslosen noch in diesem Winter will die BA daher nicht mehr ausschließen. Die politische Debatte kreist indessen weiter weniger um die Bedingungen am Arbeitsmarkt als um das Bürgergeld. Terzenbach machte in der Pressekonferenz deutlich, dass sich die von CDU-Generalsekretär Linnemann ins Spiel gebrachte Zahl von 100.000 totalen Arbeitsverweigerern aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit nicht ableiten lasse. Zur Debatte um Strafen für nicht kooperationswillige Bürgergeldempfänger bleibt es bei der Zwar-Aber-Linie der Nürnberger Behörde.
Sanktionen sind ein Ultima Ratio und beziehen sich auf ganz wenige Menschen. Das muss man erst mal sehen. Das sind weniger als 3%, die damit überhaupt in Berührung kommen. Ich finde, das ist ganz zentral zu sagen, weil man hat sonst ein falsches Bild von den Menschen, die in einer echten Notlage sind. Aber natürlich gilt auf der anderen Seite, dass man Sanktionen auch einen Mechanismus haben. Wissenschaftler nennen ihn Ex-ante-Effekt. Also wenn man Sanktionen hat, dann richten sich Menschen darauf ein, dass ich mitwirken muss, weil sonst droht etwas. Das ist auch ganz normal und dafür braucht es auch als Ultima Ratio auch Sanktionen.
Ansonsten gilt die Konzentration der Arbeitsagenturen im Sommer dem Ausbildungsmarkt. Bildung sei die beste Versicherung gegen Arbeitslosigkeit.
Menschen mit abgeschlossener Berufsausbildung oder einem Studium weisen eine Arbeitslosenquote um die 3% aus. Auf der anderen Seite arbeitslose Menschen, die keine abgeschlossene Berufsausbildung haben, liegen leider traditionell rund um 20% einer Arbeitslosenquote.
Derzeit stehen bundesweit 492.000 bei den Agenturen gemeldete Stellen für 402.000 Ausbildungswillige zur Verfügung. Rund 120.000 Jugendliche suchen noch eine Lehrstelle, weshalb die BA appelliert,
dass da sowohl die jungen Menschen mit ihren Eltern gemeinsam gerne über die Berufsorientierung und Vermittlung der Bundesagentur für Arbeit sich melden, aber auch Unternehmen sich beim Arbeitgeberservice und bei ihren Kammern melden, weil da geht traditionell noch bis in den Oktober was und da möchten wir natürlich möglichst wenig unversorgte junge Menschen. Demografisch sind wir so stark betroffen, dass wir es uns nicht leisten können, irgendeinen am Ausbildungsmarkt zu verlieren.
Denn auch wenn er diesmal nicht Thema war, der Fachkräftemangel bleibt auch in schlechten Zeiten ein Problem in vielen Branchen und Regionen des Landes.
Die Zahl der Arbeitslosen ist im Juli gestiegen, Wolfram Welzer berichtete. In Berlin endet heute ein Kapitel Wirtschaftsgeschichte. Im Luxuskaufhaus Galerie Lafayette wurde 28 Jahre lang geschlemmt und gebummelt. Doch schon seit dem Herbst des vergangenen Jahres ist klar, diese Zeit hat ein Ende. Die französische Kaufhauskette schließt ihren einzigen deutschen Standort. Denn das Geschäft lohnte sich zuletzt nicht mehr richtig. Die Konsumgewohnheiten in Deutschland hätten sich verändert, heißt es von dem Konzern. Heute früh haben die Türen des Luxuskaufhauses in der Friedrichstraße zum letzten Mal geöffnet. Und meine Kollegin Josephine Domaschke ist noch einmal durch die Kaufhausgänge geschlendert.
C'est la vie, so ist das Leben. Oder wie es auf den Plakaten hier in den Schaufenstern steht, Sale la vie. Als Anspielung auf die Rabatte, die Kunden heute noch einen Tag lang bekommen in der Galerie Lafayette. 28 Jahre wurde hier, mitten in Berlin an der Friedrichstraße, geshoppt und geschlemmt. Zuletzt kamen aber immer weniger Kunden, deshalb schließt das französische Luxuskaufhaus heute um 19 Uhr endgültig seine Türen. Viele Berliner haben deswegen nochmal Abschied genommen.
Also es macht mich sehr traurig, muss ich sagen. Das war eine Institution und was Besonderes. Sachen aus Frankreich und man hat Sachen gefunden, die es sonst in Berlin eigentlich gar nicht gab.
Das ist sozusagen das Ende einer Ära. Ich habe früher hier gearbeitet und war regelmäßig hier zum Mittagessen. Ich fand das übrigens sehr lecker und angenehm, ein bisschen französische Kultur, ein bisschen französisches Flair hier mitten in Berlin zu haben. Ich finde es schade, dass es schließt.
Für mich ist es einfach krass. Das kann ich nicht anders sagen. Ich bin Deutsch-Französin und für mich ist es Lafayette ein Stück Berliner Institution. Ich finde es ein Skandal.
Seit rund einer Woche verhandelt das Land Berlin mit dem Besitzer über den Kauf der Immobilie und einen möglichen Einzug der Zentral- und Landesbibliothek.
Josephine Domaschke mit Eindrücken vom letzten Tag der Galerie Lafayette in Berlin. Und während in der Hauptstadt ein Stück Kaufhausgeschichte endet, soll in der Branche an anderer Stelle ein neues Kapitel beginnen. Deutschlands letzte große Warenhauskette, Galeria Karstadt Kaufhof, war schon dreimal insolvent, dreimal gelang allerdings auch die Rettung. Heute endet das dritte Insolvenzverfahren innerhalb von gut drei Jahren. Ab morgen steht die Warenhauskette dann wieder auf eigenen Beinen. Statt Galeria Karstadt Kaufhof heißt sie dann nur noch schlicht Galeria. Außerdem sollen in den nächsten Wochen 9 der verbliebenen 92 Häuser schließen. Darüber habe ich kurz vor der Sendung gesprochen mit dem Handelsexperten Johannes Behrensen von der BBE Handelsberatung in München.
Grüß Sie, Herr Moritz.
Ab morgen hat bei Galeria ein Konsortium das Sagen um den Mannheimer Unternehmer Bernd Beetz und den US-Investor Richard Baker. Baker hatte Galeria Kaufhof ja 2015 schon mal gekauft, später dann wieder an die Signa Holding abgegeben. Wie schätzen Sie die neuen Eigentümer ein? Sind die in der Lage, die Kaufhauskette nachhaltig zu retten?
Ich würde versuchen, das differenziert zu betrachten. Das eine ist die Strategie, die ja auch so ein bisschen schon nach außen gedrungen ist, die ich als sehr positiv bewerte. Das heißt, die Stoßrichtung zu mehr regionaler Verantwortung vor Ort auf der Fläche. Dann gibt es ja natürlich auch viel Personal, was ausgetauscht wurde. Es wurde angekündigt, die Zentrale zu verlegen. Und ich halte im Übrigen auch die Suche nach strategischen Partnern für die Fläche sehr, sehr gut. Also das ist tatsächlich etwas, was Hoffnung macht. Das kommt natürlich auch reichlich spät. Viele sagen ja zu spät. So ein bisschen die vielleicht Annäherung auch an moderne Shoppingcenter, die sich ja mit dem Angebot aus Handel, Gastronomie, Eventfläche immer wieder den neuen Kundenbedürfnissen anpassen. Das ist die richtige Richtung. Ob das zu spät ist, naja, also das ist die zweite Perspektive, die Kosten. Wenn ich mal anschaue, die Häuser, die zu renovieren sind, wir gehen ja mit 83 Häusern an den Start. Je nach Größe wird das wahrscheinlich so 10 bis 20 Millionen Euro kosten. Mhm. Und sie haben zusätzlich noch extrem hohe finanzielle Investitionen in die Online- und Offline-Welt. Und da gibt es einfach andere, die schon viel stärker sind, allen voran in Bräuninger vielleicht. Und es ist auch immer noch das Thema Miete, das an vielen Stellen immer noch recht hoch ist. Und das allein aus dem Cashflow zu finanzieren, halte ich tatsächlich für sehr anspruchsvoll, auch für die neuen Eigentümer.
Das heißt, es braucht noch weitere Geldgeber?
Ja, also ich glaube, es geht schon darum, dass man damit man kein Zeitproblem bekommt und so eine vierte Insolvenz auch abwenden kann, sowohl innenfinanziert, das heißt auch durch weitere Kosteneinsparungen, durch Prozessverbesserungen natürlich intern Kapital braucht aus dem Cashflow. Und ich glaube, man braucht auch von externen Kapital. Das können Kapitalgeber sein, das können aber natürlich auch Partner sein, die dann strategisch Flächen dort mieten und dann ein Stück weit mal auch die hohen Mieten ein bisschen eindämpfen, ja, dass die nicht allein von dem Modell Galeria getragen wird, sondern dass dort Partner mit an Bord kommen.
Lassen Sie uns nochmal über die Strategie sprechen. Sie haben das ja gerade schon angedeutet. Die Kaufhauskette schreibt, das Ziel sei es, die Filialen attraktiver zu gestalten, diesen Schwerpunkt auf Regionalität zu legen. Was kann das ganz konkret bedeuten?
Ja, das erleben wir in der Beratung gerade bei mittelständischen Warenhäusern, die es ja immer noch gibt, die sehr erfolgreich sind, dass dort meistens die Inhaber sehr genau wissen, wie die Zielgruppe vor Ort tickt. Und wenn es das gelingt, auch in einem größeren Konstrukt wie Galeria, dass die Hausleiter dort einfach mehr Freiraum haben, was die Gestaltung auch auf der Fläche angeht, vielleicht auch was Events angeht, dass die einfach tatsächlich das Ganze etwas unternehmerischer führen dürfen, dann ist das sicherlich genau das Signal, was notwendig ist und die Verantwortung, die es dort vor Ort braucht, um den unterschiedlichen regionalen Anforderungen gerecht zu werden.
Sie haben es eben schon mal kurz angesprochen. Ein großes Problem für Galeria ist das Online-Geschäft. Wie realistisch ist es, dass sich die Warenhauskette hier tatsächlich etablieren kann?
Ja, ich möchte es mal umdrehen. Es ist auf jeden Fall notwendig, weil in einer Zeit, wo wir immer stärker vernetzt sind, wenn man auf die jungen Generationen schaut, die kaufen wie selbstverständlich auch online ein, denen ist der Kanal egal, dann kann ich diesen Kanal langfristig gar nicht ausklammern. Es wird nicht eine, ich sag mal, allein stationäre Strategie helfen. Das Ganze wird viel, viel, viel Geld kosten und auch viel Anstrengung kosten, denn es geht ja nicht um die Vernetzung der Vertriebskanäle. Sie müssen im Marketing, Social Media auch stark sein. Das heißt, da ist eine riesengroße Herausforderung noch für Galeria. Und da hat man ja Versuche gemacht in der Vergangenheit, die nicht so erfolgreich waren. Da braucht es, glaube ich, jetzt tatsächlich auch nochmal viel Anstrengung und viel Investitionen.
Und die Konkurrenz hat ja enormen Vorsprung auf diesem Feld, das muss man ja auch sagen.
Das ist so. Also aus meiner Sicht, bestes Beispiel, Breuninger, die ja schon, ich glaube, seit Ende der 50er Jahre mit einer sehr erfolgreichen eigenen Kundenkarte mit Bezahlfunktion unterwegs sind, die ganz stark vernetzen, Online- und Offline-Welt. Da gibt es teilweise Bereiche, da sind 95% der Kassiervorgänge rein über die App, über die Kundenkarte. Da haben sie also nicht mal eine Kasse, also gerade dieses Schmerzvolle, jetzt wechselt das Geld seinen Besitzer, haben sie rausgenommen. Und ich glaube, das ist der Weg für die Zukunft, um auch jüngere Leute von dem Konzept zu begeistern. Weil das ist natürlich auch eine Herausforderung, wie kriege ich die jungen Menschen wieder auf die Galeria-Flächen, die dort über viele Jahre jetzt zu einem Großteil ferngeblieben sind.
Wenn wir jetzt mal einen Strich drunter ziehen, unter welchen Voraussetzungen haben denn Kaufhäuser im Jahr 2024 überhaupt noch eine Zukunft?
Ja, also die Glaskugel habe ich nicht, aber die fachliche Meinung ist, wir brauchen dort viel, viel mehr Gründe als die reine Bereitstellung von Waren, damit jemand sich auf den Weg macht in ein Warenhaus. Das heißt, es geht um Erlebnis, es geht um eine gute Atmosphäre, es geht um ein sehr gut kuratiertes Warenangebot. Es geht vor allen Dingen immer auch um die menschliche Seite, das heißt um die gut ausgebildeten Verkäuferinnen und Verkäufer, die ja auch schwer zu finden sind in der heutigen Zeit. Und es geht letztendlich um das Gesamterlebnis, was jemand dort hat in einem Warenhaus. Denn ich glaube, das zeigen die mittelständischen Warenhäuser, der Bedarf als solches, der ist noch da. Er kann nur nicht durch allein Warenbereitstellung, das funktioniert im Internet, deutlich besser befriedigt werden. Das heißt, ich muss viel mehr tun, als das vielleicht noch vor 10 oder vor 20 Jahren der Fall war.
Neustart bei der größten deutschen Warenhauskette. Einschätzungen waren das vom Handelsexperten Johannes Behrensen. Und zum Ende der Sendung blicken wir wie immer auf die Stimmen aus der Wirtschaftspresse. Thema dort, die deutsche Wirtschaft ist im Frühjahr leicht geschrumpft.
Dazu schreibt der Tagesspiegel aus Berlin: Deutschlands Wirtschaft stagniert und es gibt zahlreiche Gründe dafür. Doch es greift zu kurz, dafür allein die Folgen der Corona-Pandemie und von Russlands Krieg gegen die Ukraine verantwortlich zu machen. Gewiss, das Befinden einer Volkswirtschaft hängt mitnichten allein von den Taten einer Regierung ab. Wenn ausgerechnet Unionspolitiker, die ja von freier Marktwirtschaft etwas verstehen sollten, nun alle Schuld der Ampel zuschieben, ist das schlicht kleinkariert. Mehr als berechtigt aber ist die Frage, ob die niedliche sogenannte Wachstumsinitiative, die die Ampel beschlossen hat, wirklich genügend Impulse setzt, um Wachstum zu entfesseln. Deutschland trägt in Europa die rote Laterne. Das Handelsblatt notiert: Die Verunsicherung im Land ist so groß, dass Haushalte und Unternehmen aus Angst vor noch schlechteren Zeiten immer noch mehr Geld zur Seite legen, anstatt es auszugeben oder zu investieren. Die Sparquote liegt mit fast 15% viel höher als noch vor einigen Jahren und auch als im Ausland. Die Investitionen entwickeln sich miserabel. Was tun? An dieser Stelle ließe sich wieder lange über bessere Rahmenbedingungen fabulieren. Damit allein ist es aber nicht mehr getan. Um das Vertrauen der Konsumentinnen und Unternehmen zurückzugewinnen, braucht es nicht weniger als eine gemeinsame Erzählung, eine Idee, die den Leuten vermittelt: Ihr braucht euch nicht vor noch schlechteren Zeiten zu fürchten, wir sorgen dafür, dass bessere kommen. Die Volksstimme aus Magdeburg ist folgender Meinung: Die sogenannte Transformationspolitik der deutschen Wirtschaft unter Minister Habeck wächst sich allmählich zu einem ökonomischen wie finanziellen Desaster aus. Der öffentliche Dienst in Bund und Ländern wird dagegen grundlos immer weiter aufgebläht. Der deutsche Strompreis zählt zu den höchsten der Welt. Und mit dem Bürgergeld wurde ein riskantes Anspruchsmodell entwickelt. Ein Land, das schon jetzt rund ein Drittel seines Bruttosozialprodukts für Sozialausgaben ausgibt, kann sich aber eine Senkung der Wirtschaftsleistung gar nicht leisten. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hält fest: Die deutsche Wirtschaft leidet nicht unter einer vorübergehenden Schwächephase der Konjunktur, sondern unter einer hartnäckigen Wachstumsschwäche. Diese zu überwinden verlangt nach einer konsequenten Politik zur Verbesserung der Angebotsbedingungen, nicht aber nach einer kurzatmigen Politik zur Belebung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage.
Und mit dieser Stimme aus der Wirtschaftspresse endet die Sendung Wirtschaft am Mittag. Hier im Programm geht es nach den Nachrichten weiter mit der Kollegin Claudia Hennen und der Sendung Deutschland heute. Ein Thema dort: Wacken, das Heavy-Metal-Festival, ist für Fans so teuer wie noch nie. Weitere Berichte und Hintergründe aus der Ökonomie hören Sie ab 17.05 Uhr in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft, dann mit der Kollegin Josephine Schulz. Ich bin Sebastian Moritz und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.